HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Ihr Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen und hat eine Debatte ausgelöst. Christina Hähnel. Die Ärztin aus Gießen informiert auf der Internetseite ihrer Praxis darüber, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und bietet Informationen dazu an. Im November letzten Jahres hatte das Amtsgericht Gießen sie deswegen zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt. Unerlaubte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche nach § 219a des Strafgesetzbuches. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass der Gesetzgeber nicht möchte, dass über Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, als sei es eine normale Sache. Dass eine Abtreibung niemals normal, leicht oder einfach ist, hat Christina Hähnel in der Begegnung mit den betroffenen Frauen längst erfahren. Das Urteil aber will sie nicht akzeptieren. Sie will dafür kämpfen, dass Frauen Zugang zu sachlichen Informationen haben und sie ist bereit, dafür bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Warum macht sie das? Was treibt die Ärztin an? Woher kommt ihre Überzeugung? Das frage ich Christina Hähnel in HR Info, das Interview. Frau Hähnel, würden Sie bitte diese Sätze für mich beenden? Anderen Menschen helfen ist für mich
die Hauptaufgabe im Leben.
Stark macht mich
die Schwäche.
Andere?
Auch meine.
Okay. Wütend macht mich
Ungerechtigkeit. Und wenn Schwachen Unrecht getan wird, ich kann es einfach nicht ertragen, wenn Menschen, die sich nicht wehren können, Unrecht getan wird, nur weil sie sich nicht wehren.
Das Schönste an meinem Beruf als Ärztin ist?
Dass er so vielfältig ist, dass ich so viel mit Menschen zu tun habe, dass es manchmal so einen richtigen Sinn macht, Menschen zu helfen. Ja.
Das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja,
Frau Hähnel,
ist eine ganze Menge.
Frau Hähnel, im November letzten Jahres wurden Sie vom Amtsgericht in Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Begründung: Verstoß gegen den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Und der verbietet, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Werbung für Abtreibung. Ist es das, was Sie auf Ihrer Internetseite gemacht haben?
Nein. Ich habe meine Informationen ins Netz gestellt, damit Frauen die Aufklärung vorher lesen können über den Schwangerschaftsabbruch, über die Methoden, die Risiken, die Komplikationen. Und ich betrachte das als meine Pflicht als Ärztin, aufzuklären über Eingriffe. Das Problem des sogenannten Werbeverbotes liegt ja in dem Paragraph 219a, der so widersprüchlich geschaffen worden ist. Also in dem Text des 219a steht, das Anbieten, Ankündigen, Anpreisen des Schwangerschaftsabbruchs. Mhm. Das ist unter Strafe gestellt für diejenigen, die das anstößig tun oder aber einen Vermögensvorteil haben, also damit Geld verdienen. Ja. Gemeint sind die Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche machen. Das ist ein Paragraph speziell gegen diese Berufsgruppe, damals 1933 ja geschaffen worden. Und die Überschrift des Paragraphen, die heißt Werbung. Das heißt, in dem Moment, wo jemand sachliche Informationen gibt, aber mit den Abbrüchen auch Geld verdient, was ja in der Natur jedes Berufes liegt,
ja, klar.
Ist es Werbung. Und so hat genau das Gericht argumentiert. Das Gericht hat im Urteil gesagt, Frau Hähnel hat sachlich und seriös informiert und deswegen wird sie wegen Werbung verurteilt.
Was vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, wenn das jetzt hört, was Sie sagen. Ich habe aber geguckt, es ist ja immer noch möglich, sich über Ihre Seite zu informieren, heute auch.
Ja, es ist ja noch nicht rechtskräftig, das Urteil. Und ich glaube ja auch nicht, dass das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, der Paragraph 219a. Und deswegen sehe ich ja gar keinen Grund, warum ich die Informationen, die den Frauen zur Aufklärung dienen sollen, vom Netz nehmen soll.
Also dann verstehe ich Sie richtig, das, was auf Ihrer Seite zu lesen war oder jetzt per E-Mail zu bekommen ist, ist aus Ihrer Sicht keinesfalls Werbung, sondern Information.
Ja.
Wäre es eigentlich nicht viel einfacher gewesen, diese Inhalte von der Seite runterzunehmen und einfach darauf zu setzen, dass Frauen sich woanders informieren könnten? Das hätte Ihnen zumindest viel Ärger erspart.
Tja, wenn das einfach ist, wenn man immer den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann würde sich die Welt ja nie verbessern. Ich finde das keinen einfachen Weg, weil also ich kann mir keinen Knoten ins Hirn machen und die meisten Menschen, die sich ja jetzt auch bei mir melden oder in die Öffentlichkeit gehen, die sehen das ja genauso wie ich. Also es versteht ja heute eigentlich kaum noch jemand, dass Frauen sich nicht im Netz informieren dürfen über einen Schwangerschaftsabbruch. Und zwar bei denen, die es am besten wissen, nämlich die Ärzte und Ärztinnen, die es machen.
Sie haben gerade gesagt, es haben sich viele Menschen jetzt an Sie gewandt. Was sind das für Reaktionen, die Sie jetzt spüren? Sind das durchweg positive? Sie sind ja mit dem Fall jetzt richtig bekannt geworden.
Ja, also ganz, ganz überwiegend positive. Ganz, ganz viele Menschen, die mich unterstützen, die mich aufmuntern, interessanterweise auch viele ältere Menschen, die noch die illegale Zeit erlebt haben, die zum Teil illegale Abbrüche unter Lebensgefahr hinter sich gebracht haben oder die Mutter ist verstorben bei einem Abbruch nach der 6. Schwangerschaft. Was ein Drama dann ist, die Kinder sind aus der Familie genommen worden, die Familie wurde zerrissen. Und das sind halt Eindrücke, Lebensgeschichten von Menschen, die jetzt aus dem Altersheim schreiben. Und Frau Hähnel, halten Sie durch, Sie müssen das ändern. Das kann so nicht weitergehen. Und das ist meine Kraft, da nehme ich meine Kraft her. Das stehen so viele Leute hinter mir. Und man kann Menschen nicht so Unrecht tun.
Mhm. Ja. Aber so wie wir das Netz kennen und die sozialen Medien, wird es nicht nur positive Reaktionen geben, schätze ich, oder?
Ja, es gibt auch Hassmails. Ich habe auch rechtsradikale Mails, dass mir jemand in meine Semitenhackfresse hauen möchte, bis sich mein Hirn auf dem Boden verteilt. Also auch alle diese Dinge bekomme ich. Das bringen die sozialen Medien anscheinend so mit sich. Und es gibt ja vieles in der Argumentation, was Hass erfüllt ist. Und was ja mit Logik und Vernunft und Aufklärung nicht mehr zu greifen ist.
Lässt Sie das kalt oder kann man sagen, das ist jetzt hier das Internet, das ist weit weg? Oder ist es das so, dass einen das trotzdem angreift dann in dem Moment?
Naja, wenn ich bedroht werde, dann soll mir ja Angst gemacht werden. Mhm. Und ich bin ja auch ein Mensch, also wirken tut das natürlich, aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Und auch wenn mir was passieren sollte, dann ist ja die Bewegung nicht weg, die jetzt entstanden ist. Also das würde ja die Sache nicht mehr aufhalten.
Sie geben aber auch noch nicht auf. Sie wollen das Urteil des Amtsgerichtes nicht hinnehmen und gehen in Berufung. Am 6. September ist da die Verhandlung am Landgericht in Gießen. Was wollen Sie da erreichen?
Ja, ich werde nicht erreichen, dass man sagt, na ja gut, wir haben es nicht so gemeint. Wir finden jetzt auch, dass Frau Hähnel nicht informiert hat. Also ich informiere ja, ich werde auch weiter informieren. Deswegen wird wohl schwerlich ein Freispruch kommen können. Der würde auch die Sache nicht wirklich voranbringen. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Das Gericht kann dem Bundesverfassungsgericht vorlegen oder es verurteilt mich nochmal und ich kann dann zum Bundesverfassungsgericht gehen, nochmal übers OLG Frankfurt dann. Aber es gibt eigentlich im Grunde nur den Weg, dass geklärt wird, ist der Paragraph 219a verfassungskonform oder ist er das nicht? Und unserer Meinung nach ist er nicht verfassungskonform. Und das werden wir beweisen.
Das heißt, Sie wollen eine Überprüfung dieses sehr alten Paragraphen aus dem Jahre 1933 und Sie wollen die Abschaffung. Habe ich das richtig verstanden?
Die Abschaffung oder die gravierende Änderung, so dass Informationen möglich sind. Ich will das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Das will ich.
Heißt für Sie aber jetzt auch ein Gang durch die Instanzen. Sie haben schon gesagt, OLG, ja. Bundesverfassungsgericht, das kann sich ja noch hinziehen.
Das kann sich noch hinziehen. Und mir ist es eben auch wichtig, dass die Kriminalisierung der Ärztinnen und Ärzte aufhört. Also das sind ja nicht nur die paar Fälle, die jetzt momentan anstehen. Das ist Kassel, Berlin und Gießen. Sondern da hängen ja noch viel, viel, seit 10 Jahren laufen diese Anzeigen. Und da hängen ja ganz, ganz viele Ärzte und Ärztinnen, die betroffen waren über 10 Jahre. Das taucht ja in der Statistik vom Bundestag gar nicht auf, weil diese Verfahren alle eingestellt werden, weil die Ärzte es nachher runternehmen. Aber das hat Geld gekostet, Nerven. Und es führt letztlich dazu, dass die Ärztinnen und Ärzte in so eine Ecke gedrängt werden und sich dann doch sehr schwer überlegen, mache ich das jetzt weiter, dass ich Schwangerschaftsabbrüche anbiete, wenn ich doch so viel Druck bekomme, oder mache ich das nicht? Und es gibt eben zunehmend weniger Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche anbieten. Und das ist ein Problem, was jetzt so richtig bewusst geworden ist und wo wir eben auch gegensteuern wollen, weil natürlich brauchen Frauen gerade in dieser Situation eine medizinisch gute Versorgung, wenn sie in die Situation einer ungewollten Schwangerschaft geraten sind.
HR Info, das Interview mit der Gießener Ärztin Christina Hähnel. Sie wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informiert. Frau Hähnel, Ein Argument für die Beibehaltung des Paragraphen 219a ist es ja, dass die Hürden hoch bleiben sollen, dass Abtreibung nicht wie eine normale Dienstleistung beworben werden darf, weil sonst, das ist die Befürchtung, Männer und Frauen allzu leichtfertig mit Abtreibungen umgehen könnten und dass es dann so eine Art erweiterte Verhütung wird. Dann treibe ich halt ab. Können Sie die Argumentation nachvollziehen?
Nein, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Kommt mir so sehr elfenbeinturmmäßig vor. Das kann ja nur von Menschen gesagt werden, die sich nicht in der Lage fühlen oder sehen oder wollen es einfach nicht, sich hineinzuversetzen in jemand, dem das passiert, eine ungewollte Schwangerschaft. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da hat jemand einen Autounfall und liegt da und muss versorgt werden in Lebensgefahr, dann ist das ja auch was ich mir nicht vorstelle, wenn ich mich ins Auto setze. Ja? Mhm. Aber dennoch muss ich mich doch mit so einem Opfer auch identifizieren können, damit ich es behandeln kann. Ich kann auch nicht sagen, naja, es interessiert mich jetzt nun mal nicht, ist das ein eigenes Problem, zu schnell gefahren oder so. Ja? Wenn ich das jetzt auf eine ungewollte Schwangerschaft übertrage, kann ich doch nicht sagen, also ich möchte als Gesetzgeber nicht, dass die Bevölkerung das normal findet. Das ist auch überhaupt nicht Aufgabe des Gesetzgebers, die Moral der Bevölkerung zu beeinflussen. Und dadurch mache ich dann die medizinische Versorgung so gravierend schlecht, dass die Frauen den Weg nur noch mühsam finden oder dann auf Abtreibungsgegnerseiten die Adressen von Ärzten raussuchen. Das ist eine völlig absurde Situation. Und ein Schwangerschaftsabbruch wird nie normal sein. Also am allerwenigsten normal für die betroffene Frau. Und das finde ich so sehr entwürdigend, dass man überhaupt über Frauen so sprechen kann. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich diese Empathie aufbringe und ich verstehe nicht, dass es Menschen gibt, die diese Empathie nicht aufbringen können.
Seit 30 Jahren sehen Sie betroffene Frauen in Ihrer Praxis. Sind denn da welche dabei, die das tatsächlich so auf die leichte Schulter nehmen, wie das ja diese Argumentation so ein bisschen unterstellt? Dann komme ich mal eben und mache das Kind weg.
Nee, eben das sehe ich nicht. Und wenn das von der anderen Seite, das ist ja ein großes Thema, aber wenn so argumentiert wird, dann höre ich da immer noch was anderes raus. Ich höre, gerade wenn das jetzt so von Evangelikalen oder religiös Fundamentalisten kommt, höre ich immer diese Fixierung auf das Thema Sexualität und ich höre daraus, diese Frauen hatten leichtfertig Sex. Und das ist ja, es geht ja auch um Sexualität immer in diesem Thema. Und diese Leichtfertigkeit des Abbruchs, das gibt es ja nicht. Also wo soll das, also da kann ich ja nur wirklich von sprechen, weil ich es ja nur in der Realität dauernd erlebe.
In welcher und Verfassung erleben Sie die Frauen, wenn die zu Ihnen kommen? Was führt die zu Ihnen?
Ja, die meisten sind ja schon sehr, sehr traurig oder viele sind hochgradig ambivalent und es ist immer ein schwerer Schritt. Es ist niemals für eine Frau normal, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Sie weiß immer, dass es um werdendes Leben geht oder um Leben geht und das ist einer Frau sehr wohlbewusst und mir als Ärztin ist das auch sehr wohlbewusst. Aber es ist eben eine Abwägung von dem, was sie im Leben leisten kann und ob sie ein Kind auf die Welt bringen kann oder nicht. Und Frauen entscheiden da sehr, sehr verantwortungsvoll. Frauen kriegen ja Kinder, Frauen pflegen Angehörige und Frauen wissen ganz genau, was sie leisten können und was nicht.
Das heißt, sie erleben schon sehr intensiv diese Auseinandersetzung mit dem Thema und wie schwer die Entscheidung den Menschen fällt, die zu ihnen kommen. Ist das so quasi alltäglich dann?
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so sein muss. Es gibt auch Frauen, die entscheiden sich für einen Abbruch und machen den dann. Aber ich erlebe ja so viel Not. Und nochmal zurück zum Thema Sexualität, da haben Sie mich eben so ein bisschen rausgebracht. Es gibt ja auch dann so viele Frauen, die nicht freiwillig Sexualität hatten, die kommen ja auch zu mir, ja? Auch diese Fälle habe ich ja in meiner Praxis.
Ich muss zugeben, ich tue mich selber schwer mit einer klaren Haltung zum Schwangerschaftsabbruch. Ich sehe da die Not der Frauen, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Aber wenn man dann darüber anfängt nachzudenken, wann ist denn da menschliches Leben? Wann fängt das an? Vielleicht schon, wenn Samen und Eizelle verschmelzen, so sieht es ja zum Beispiel die katholische Kirche. Sie selber sind aktives Mitglied in der evangelischen Kirchengemeinde. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Wie haben Sie das für sich eingeordnet?
Ja, ich habe das ja nicht wirklich zu entscheiden. Letztlich trifft die Frau die Entscheidung, ob sie eine Schwangerschaft austrägt oder nicht. Aber Leben, also ein Samen lebt ja auch und eine Eizelle lebt auch. Also die Frage, ist es Leben oder nicht, die muss man ja mit Ja beantworten. Das ist gar keine Frage. Aber ist es ein bewusstes Leben? Nimmt es Schmerz wahr? Da kann ich bei einem Fötus anfangen, drüber zu diskutieren. Bei einem Embryo ist es bewiesen, dass das nicht so ist, dass es auf jeden Fall kein Ich-Bewusstsein hat, so wie wir. Und die Rechtsprechung spricht einem Menschen das Menschsein zu, wenn er geboren ist. Für mich ist es eben ein Kind, wenn die Frau sich entscheidet, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und wenn eine Frau eine Fehlgeburt hat, was ja bis zur 12. Woche mit jeder vierten Schwangerschaft passiert, ja, und blutet, und dann hat sie ja gar nichts gesehen davon, dann ist das eben auch Natur. Dann wäre ja die Natur ein Mörder, ein Massenmörder, wenn ich das so sehen würde. Aber ich kann Ihnen diese Ambivalenz, die Sie da haben, nicht nehmen, weil ich glaube, die ist in jedem Menschen. Und die ist ganz besonders natürlich in den Frauen, die zum Abbruch kommen. Aber ich sehe auch die andere Seite, nämlich die ganzen Frauen, die über Tausende von Jahren und auch noch auf der ganzen Welt eben Schwangerschaften, die sie nicht austragen können, weil das ein Ende ihres Lebens bedeuten würde, zum Beispiel, ja, eben unter ganz schrecklichen Umständen dann abbrechen, illegal, ja, Frauen gehen diesen Weg, auch wenn ich eine Todesstrafe setze, gehen Frauen diesen Weg und versuchen den Abbruch selbst, und daran sterben sehr viele Frauen, und ich betrachte mich als Ärztin, als die Sprecherin auch für diese Frauen und für das Leben dieser Frauen, was ich schützen möchte. Mhm. Und das ist die letzte Konsequenz, wenn Sie sagen, okay, ich nehme die andere Seite. Für mich ist das dann schon immer ein Kind, und dann gibt es da gar keine Diskussion. Dann steht eben die Gesundheit und das Leben der Frau gegen das Leben des Kindes, und dann sind wir beim 218. Ja, wenn ich diese Entscheidung treffe und den Frauen damit jede legale Möglichkeit absprechen will, was ja die sogenannten Lebensschützer machen möchten, dann ist als Konsequenz nachher der illegale Abbruch wieder da, und dann haben wir wieder die Zustände wie zu Großmutters Zeiten mit den vielen, vielen toten Müttern.
Das heißt, Sie plädieren für freie, frei zugängliche Information und ein geordnetes Verfahren, weil sonst sozusagen die Frauen wieder viel mehr darunter leiden, unter Wildwuchs und ja, unter Abtreibung, unter schlechten Umständen.
Ja, in die Illegalität gehen.
In die Illegalität rutschen.
Auf jeden Fall. Es heißt nicht, dass damit auch nur eine Abtreibung verhindert würde, wenn ich es verbiete. Das ist Evidence-Based Medicine, da gibt es Studien drüber, dass, wenn man jetzt nicht mit Fake News arbeitet, sondern wirklich die Fakten sich anguckt, dann ist das die Realität.
Frau Hinel, ein anderer Teil des Paragraphen 219a bezieht sich darauf, dass Ärzte nicht für Schwangerschaftsabbrüche werben dürfen, weil sie damit Geld verdienen. Sie haben das ja am Anfang schon erwähnt, einen Vermögensvorteil haben, so heißt es da. Wie groß ist denn Ihr Vermögensvorteil in Ihrer Praxis durch Abtreibung?
Tja, also dieser Vermögensvorteil, da spricht ja immer noch so ein bisschen dahinter, als ob man damit richtig reich werden könnte. Und wenn man illegale Abbrüche macht, gibt es da sicher auch eine, da gibt es sicher einen Markt wahrscheinlich für. Ich kenne mich damit nicht aus. Und Fakt ist, dass man mit Schwangerschaftsabbrüchen nicht reich werden kann. Also ich persönlich habe die ganzen Jahre vom Rettungsdienst gelebt und habe die Praxis quasi als Sozialprojekt geführt. Das ist jetzt aber meine Lebensgeschichte. Aber ich weiß eben von anderen Praxen, die jetzt auch Geburtshilfe machen und Schwangerschaftsabbrüche, dass es für einen Arzt oder eine Ärztin immer lukrativer ist, eine Frau trägt die Schwangerschaft aus. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist ja abrechnungstechnisch schon so geregelt, dass damit kein großes Geld verdient wird.
H-Info, das Interview mit Frau Dr. Christina Hähnel. Frau Hähnel, zu jedem unserer Interviews gehört die HR-Info-Interviewbox, in der es etwas gibt für unsere Gäste. Und jetzt sitzen Sie im Studio in Gießen und ich hier in Frankfurt. Deshalb mache ich das mal für Sie auf, und heraus kommt eine Stimme.
Natürlich bin ich ganz ohne Zweifel die am meisten angefeindete Frau im Nachkriegsdeutschland. Aber es hat ja von Anfang an immer gleichzeitig Zustimmung und Zuneigung gegeben. Und zwar von Frauen wie Männern.
Haben Sie sie erkannt?
Alice Schwarzer?
Ja. Ist das womöglich so eine Art Vorbild für Sie?
Ich habe mit Alice Schwarzer auf dem Podium gesessen in Frankfurt vor 30 Jahren. Und das war schon sehr, sehr spannend.
Schon eine Weile her, ja.
Es ist schon eine Weile her. Und was sie damals bewirkt hat, zusammen mit anderen Frauen, das war schon toll, ja.
Wir haben noch jemanden, noch eine Stimme für Sie.
Oh. Die jungen Menschen müssen auch von der Gesellschaft das Signal erhalten, wenn du Kinder bekommst, dann bleibst du mittendrin.
Na, wer war's?
Das weiß ich nicht. Ich kenne die Stimme, aber jetzt fällt es mir nicht ein.
Bundesverteidigungsministerin.
Ah, ja. Okay, also ich habe sofort CDU gedacht, aber ich wusste nicht mehr genau, welche Stimme es war.
Auch ein Stück weit ein Vorbild für Sie?
Ja.
Inwiefern?
Naja, eine Frau, die viele Kinder bekommen hat und ihre Frau steht im Beruf.
7 Kinder, ne?
Ja, das finde ich einfach toll. Ja.
Und schon seit 2013 Verteidigungsministerin ist, das muss man auch erstmal schaffen. Ja.
Ja. Und leider gibt es ja gerade im Moment in der CDU nicht so viele Frauen.
Stimmt auch, ja. Wir haben jetzt also kurz über zwei starke Frauen gesprochen, Frau Hähnel. Nicht ohne Grund sind Sie auch eine starke Frau?
Das haben Sie mich ja am Anfang schon gefragt und dann kam das mit der Schwäche. Und ich denke, dass das damit zu tun hat, wenn man viel Schwäche erfahren hat und stark werden musste, dann ist man am Ende stark. Mein Nachbar sagt immer, ich wäre stark und dann habe ich gesagt, nee, ich bin zäh.
Zäh?
Ich bin zäh.
Das ist ja wahrscheinlich auch genau die Eigenschaft, die Sie brauchen für das, was Sie jetzt vorhaben. Ja. Sie sind ja inzwischen für viele eine Art Vorkämpferin für Frauenrechte. Wie sind Sie dazu gekommen? Kam das tatsächlich so mit der Anzeige, die Sie erhalten haben, quasi über Nacht? Oder gibt es eine Vorgeschichte?
Ja, ich denke, die Vorgeschichte ist, dass ich vor 30 Jahren schon diese Angriffe in Gießen erlebt habe, als wir damals bei Pro Familia eben auch Schwangerschaftsabbrüche machen wollten. Und da war ich noch eine junge Mutter und das hat mich sehr, sehr überrascht. Ich kannte auch diese evangelikale Argumentation überhaupt gar nicht. Ja, ich kannte das aus Kassel gar nicht, dieses Denken. Und war dann damit konfrontiert und habe dann auch am Anfang oft versucht, das noch zu verstehen und zu diskutieren und Menschen zu überzeugen. Habe dann ja auch mein Buch geschrieben, Die Höhle der Löwen, unter Pseudonym, wo es eben um diese Geschichten, um diese ganzen Geschichten geht. Was bringt eigentlich Frauen dazu, einen Abbruch machen zu lassen? Ja, was steht dahinter? Was sind das für Frauen? Weil ich dachte, das müssen die Leute doch verstehen. Wenn sie es doch einmal verstehen, können sie doch nicht mehr so engstirnig denken. Und dann ist es lange Zeit ruhig gewesen. Ich habe andere Dinge getan, Wildwasser mitgegründet, ein Projekt therapeutisches Reiten für traumatisierte Kinder begonnen.
Wildwasser, da geht es auch um Kinder?
Geht es um sexuellen Missbrauch gegen Mädchen, ja. Habe mit dem Sport angefangen, Marathon gelaufen so. Und dann plötzlich zu einer Zeit, wo ich eigentlich Oma sein wollte und meine Enkel genießen wollte, kommt jetzt diese Anzeige und bringt mich nochmal richtig in dieses alte Thema rein. Und ich denke, dass das dann eben auch kein Zufall war, dass es eben gerade mich jetzt erreicht hat und dass ich jetzt auch diese Entscheidung getroffen habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, dass es eben keinen Sinn macht, sich zu verstecken, sondern wir müssen da auch zu stehen, was wir tun. Und es muss mal aufhören mit dieser Engelmacherin. Ja? Also jeder braucht mich, jeder schickt zu mir, aber keiner reicht mir öffentlich die Hand. Und das ist jetzt Schluss damit. Ja? Das ist jetzt einfach vorbei. Wir leben nicht mehr in dieser Zeit, wo das passt.
Mhm. Aber das, was Sie da jetzt angenommen haben für sich, ist auch eine große Aufgabe. War Ihnen das sofort klar oder gab es auch den Moment, wo Sie gesagt haben, ach komm, nee, ich nehme es von der Seite und lasst mich in Ruhe?
Die Überlegung, das von der Seite zu nehmen, die hatte ich nie. Wobei mir auch die Staatsanwaltschaft das nicht angeboten hat. So dass ich ja quasi schon zu Gericht geladen war, als ich überhaupt Kenntnis davon hatte. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sonst entschieden hätte. Und als dann klar war, ich muss jetzt vor Gericht, dann war auch sehr schnell klar, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit. Und dann kam auch irgendwann die Entscheidung, dass ich dann auch mit meiner ganzen Person, also mit Foto und mit Presse und Stimme rausgehe, weil es muss eben eine sich dafür bereit erklären, ja, mal an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass andere das jetzt auch tun und ich stehe ja nicht mehr alleine.
Wenn ich das Gespräch jetzt nochmal so an mir Revue passieren lasse, ist es das, was Sie antreibt, Menschen helfen wollen?
Ja.
Das ist es.
Ja. Ja, und die helfen mir ja dann. Also wir können ja nur im Miteinander können ja wir Menschen auch was bewegen und voranbringen. Und das ist ja auch das wirklich Befriedigende dann für einen Menschen.
Christina Hähnel, vielen Dank für das Gespräch. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.